Mein Thema heute Abend ist ein Zitat von Martin Luther, der ganz hier in der Nähe auf der Wartburg gewesen ist. Und er hat etwas sehr Schönes gesagt, das kann man sich gut merken. Das sollen sich vor allem die Kinder merken, weil es kurz ist. Der hat gesagt, einer plus Gott ergibt eine Mehrheit. Das finde ich schön. Und ich glaube, dass jedes Kind und jeder Jugendlicher schon erlebt hat, dass man alleine steht und man fühlt sich so kümmerlich und man hat Angst und man denkt, was kann ich denn schon machen? Und wir wollen 5 Begebenheiten lesen aus Gottes Wort, wo einer alleine etwas tut. Und das soll uns heute Abend Mut machen, vor allen Dingen den Kindern, den Jugendlichen, nicht gering von sich zu denken, nicht zu denken, hat keinen Sinn. Und wir fangen an bei unserem Konferenzthema. Dadurch bin ich darauf gekommen, in 1. Samuel 14. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt zu viel vorwegnehme, aber ich denke, ich gehe nur auf eine Sache eigentlich ein. Wir wollen zusammen lesen, 1. Samuel 14 ab Vers 1. Und es geschah eines Tages, da sprach Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Knaben, der seine Waffen trug, komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung der Philister, die dort drüben ist. Seinem Vater aber tat er es nicht kund. Und Saul saß am Ende von Gibea unter dem Granatbaum, der zu Migron ist. Und des Volkes, das bei ihm war, war 600 Mann. Am Ende von Vers 3. Und das Volk wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Dann kommt jetzt die Geschichte, wo sie da zwischen diesen Felszacken langlaufen. Und dann sagt Jonathan in der Mitte von Vers 6, komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen, vielleicht wird der Herr für uns wirken. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Und sein Waffenträger sprach zu ihm, tue alles, was in deinem Herzen ist. Dann haben sie das dann abgesprochen, wie sie das anstellen wollen. Und dann heißt es in Vers 12, und die Männer der Aufstellung antworteten Jonathan und seinem Waffenträger und sprachen, kommt zu uns herauf, so wollen wir euch etwas zu wissen tun. Das heißt auf Deutsch, dann werden wir euch verprügeln oder umbringen. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steige hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf seinen Händen und auf seinen Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan und sein Waffenträger tötete hinter ihm her. Das Ergebnis, Vers 15, und ein Schrecken entstand im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Volk. Die Aufstellung und der Verheerungszug, auch sie erschraken. Das Land erbebte und es wurde zu einem Schrecken Gottes. Einer plus Gott ergibt eine Mehrheit. Überleg dir das. Einer alleine, Jonathan, trifft eine Entscheidung und er sagt einfach, komm, wir gehen zu seinem Waffenträger. Okay, bei der Geschichte könnte man noch sagen, er war nicht ganz alleine. Er hatte noch einen Waffenträger bei. Aber die ganze Initiative, die ging von Jonathan aus. Dort sitzt ein ganzes Volk mit einem König. Saul sitzt da und wir treffen Saul ganz oft mit 600 Mann. Das war vielleicht ein König, er hat es geliebt, immer auf Konferenzen zu sein. Ja, hat aber viele Leute um sich geschart. Aber sie saßen da und sie haben nichts gemacht und der Feind stand vor der Tür. Und so geht uns das oft auch. Wir sind viele Christen, wir sitzen oft zusammen. Aber es passiert oft erschreckend wenig. Und plötzlich sagt der Jonathan, ich gehe. Und er beruft keine überörtliche Brüderstunde ein. Er fragt nicht, noch nicht einmal seinen Vater. Ich nehme an, er war erwachsen. Er holt sich nicht irgendwelche Sicherheiten. Er fragt auch nicht seine besten Freunde, wollt ihr nicht mitkommen? Er trifft für sich eine Entscheidung und er geht alleine. Und was entsteht daraus? Ein Erdbeben. Verstehst du das, Moritz? Stell dir vor, du triffst mal irgendwann in deinem Leben eine Entscheidung und du sagst, ich gehe. Und das Ergebnis ist, im Vers 15 am Ende, dass das Land erbebt und das Volk Israel wird für die Philister zu einem Schrecken Gottes. Das ist doch unglaublich. Also ich möchte, dass wir nochmal so richtig staunen über die Geschichten aus der Bibel. Und jetzt ist ja die Frage, woher nimmt der Jonathan die Motivation zu gehen? Wenn man 1. Samuel 17 schon gelesen hätte und erlebt hätte, dann könnte man sich das noch damit erklären, dass der Jonathan ein Vorbild hatte in dem David, dass der David auch alleine geht. Und wir werden gleich noch als nächstes zu David kommen. Und da hat ja der Jonathan so ein Schlüsselerlebnis in seinem Glaubensleben, weil er sieht, wie der David den Kopf von dem Goliath in der Hand trägt und steht vor Saul. Und da steht in der Bibel, dass sein Herz sich mit dem Herzen Davids verband. Aber das war erst später. Woher hat Jonathan, stimmt's? Genau, da sitzt ein Jonathan. Woher nimmt Jonathan den Mut und die Motivation, das zu tun? Und wenn wir den Text lesen, gibt es eigentlich nur eine Antwort. Er glaubt. Er sagt dieses schöne Wort im Vers 6. Vielleicht wird der Herr für uns wirken. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Wir leben ja in einer Welt, wo immer die Masse zählt. Ja? Also jetzt wird in Stuttgart eine Volksabstimmung gemacht, damit die Masse endlich entscheiden kann. Und wir Deutschen, wir sind daran gewöhnt, dass das Recht bei der Masse ist. Nein, eigentlich ist man daran gewöhnt, dass es da nicht ist. Aber Gott interessiert es überhaupt nicht, wo die Menschen meinen, dass das Recht ist. Sondern er sagt, wenn ich will und wenn ich meine Macht mit Jonathan verbinde, dann beginnt die Erde zu beben. Und das ist doch erstaunlich. Und ich möchte gerne, dass wir das heute von diesem Abend lernen. Du brauchst nicht auf die Massen zu warten, sondern vielleicht ist der Abend ein Abend, wo Gott mal ganz persönlich zu dir sagt, warum gehst du eigentlich nicht? Oder nicht so negativ, sondern Gott sagt, ich möchte gern, dass du gehst. Und dann kommen ganz viele Argumente, die logisch dagegen sprechen. Das ist doch der Wahnsinn. Das hat doch keinen Sinn. Ich habe doch nicht die Zustimmung. Mir fehlt ganz viel Geld. Mein Freundeskreis ist noch nicht groß genug. Heute dürfen ja Leute nur in die Mission gehen, wenn sie einen Freundeskreis haben von mindestens 200 Mann, der die Finanzen sicherstellt. Liebe Freunde, das ist eine Krücke. Wer versorgt seine Knechte? Wenn Gott dich losschickt, meinst du nicht, dass Gott dich versorgt? Also ich möchte vor allen Dingen die Kinder und die jungen Leute so bis 25 heute mal sehr ermutigen, dass ihr euch fragt, was Gott vielleicht von euch an diesem Wochenende, was er von euch will. Ihr könnt nicht jahrelang hier in Schmalkalden euch den Hintern breit sitzen, auf einer Konferenz nach der anderen. Ich weiß, dass das schön ist und dass es gut ist, dass wenn Christen zusammen sind, aber das darf nicht eine Sache werden, die zum Selbstlauf wird, wo wir sagen, es ist wieder schön, wir kriegen wieder gut zu essen, wir treffen wieder die Geschwister und dann gehen wir irgendwann wieder. Unter Loben und Danken verlassen wir den Saal. Schön. Aber dafür gibt Gott uns nicht diese grenzenlose Freiheit, dass wir hier sitzen dürfen, im Warmen und bei Sonnenschein, sondern jede Versammlungsstunde oder jede Stunde birgt das Risiko, dass in dem Moment, wo du die Bibel aufschlägst, dass Gott zu dir redet oder zu dir. Wir wollen eine zweite Begebenheit lesen. Drei Seiten weiter, den meisten bekannt, deswegen brauche ich sie nur kurz streifen. David, da heißt es von ihm in 1. Samuel 17, Vers 15, David aber ging hin und kam wieder zurück von Saul, um das Kleinvieh seines Vaters zu weiden zu Bethlehem. Das heißt, David hatte seine drei Brüder besucht, er hatte die Situation gesehen, er kommt wieder zurück. Aber dann besucht er seine Brüder wieder und dann sagt er diesen Satz in Vers 32, es entfalle keinem Menschen das Herz seinetwegen. Dein Knecht will gehen und mit diesen Philister kämpfen. Hey David, wie kommst du auf die Idee, gegen Goliath zu gehen? Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, einem Größeren gegenüberzustehen, oder? David steht einem Goliath gegenüber und er sagt, ich will gehen. Und er hat keine Freunde gehabt, die ihm alle auf die Schultern geklopft haben und gesagt, Junge, das trauen wir dir zu und du packst das. Nein, er hat nur Widerstand gehabt. Seine Brüder haben gesagt, Junge, sieh zu, dass du nach Hause kommst. Du bist doch nur hier als Schaulustiger. Der hat keine Unterstützung bekommen von seiner Familie. Und Saul, der hängt ihm diesen Panzer um, darin konnte er nicht kämpfen. Alles sprach gegen ihn. Und trotzdem geht David. Er geht alleine. Was tut er? Er trägt den Sieg davon. Warum? Weil er glaubt. Du kommst zu mir, Vers 45, mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Heerscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. An diesem Tag wird der Herr dich in meine Hand überliefern und ich werde dich erschlagen. Das war eine klare Ansage. Das machen ja die meisten Boxer heute auch. Ja? Die beschimpfen sich vorher ganz wüst. Aber sie wissen ganz genau, wahrscheinlich schaffen wir es doch nicht. Aber das war nicht so eine Ansage von David, die für die Medien gedacht war, sondern diese Ansage, die war dafür gedacht, dass Gott geehrt wird. Er sagt, ich werde dich erschlagen, in aller Seelenruhe oder auch nicht, ich weiß es nicht, ob ihm die Knie geschlottert haben. Ein zweites Beispiel, dass einer geht und einer plus Gott ist eine Mehrheit. Ich finde das so mutmachend. Ihr seid heute in Schulklassen, da wimmelt es nicht von Christen, da sind nicht 95% Christen und der Rest ist muslimisch geprägt, sondern viele von euch sind die einzigen Christen in der Klasse. Ich war der einzige Christ in der Klasse. Und bei jedem Fahnenappell standen sie alle da mit ihrem Blauhemd. Nur der Günschler hatte immer einen roten Pullover an. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Und da sagt man sich irgendwann, wie soll ich das denn machen alleine? Immer alleine. Und von allen Seiten kriegst du Feuer. Und irgendwann knickst du ein und du sagst, es hat keinen Sinn. Es hat wirklich keinen Sinn. Nein, es hat Sinn. Es ist überhaupt das Einzige, was Sinn macht, dass man sich auf Gott stützt und dass man, wenn Gott ruft, dass man geht. So wie Jonathan gesagt hat, ich gehe. Und ich bin gespannt, was wir in diesen Tagen hören werden über diesen Abschnitt. Warum ist denn Jonathan gegangen? Was hat Jonathan vorher erlebt? Ich kann mir nicht so richtig was zurechtstricken. Wo hat Jonathan seine Motivation hergenommen, genau das zu tun in dem Augenblick? Er muss ein verborgenes Leben mit Gott geführt haben, das ihn in die Lage versetzt hat, so eine Entscheidung zu treffen. Und das ist für uns ein Ansporn. Gott erzählt die Geschichten nicht, um eine unerträgliche Last auf uns zu legen, dass wir denken, wir schaffen das nie. Es gab früher mal eine Kinderkassette, die lief bei uns immer während der Autofahrt. Das schaffen wir nie. Und dann dachte ich, das ist eine Parole, die passt nicht zu uns Christen. Das passt einfach nicht. Von wegen, das schaffen wir nie. Nein, wir schaffen es auch nicht. Aber der Jonathan sagt und der David sagt, mit Gottes Hilfe werden wir gehen. Ich möchte an eine dritte Person erinnern. 2. Samuel 23. Eine ganz kleine Geschichte. 2. Samuel 23, Vers 11. Und nach ihm Schammah, der Sohn Agis, des Hararitters. Und die Philister versammelten sich zu einer Schar. Und es war daselbst ein Ackerstück voll Linsen. Das Volk aber floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Stück und rettete es und schlug die Philister. Und der Herr schaffte eine große Rettung. Jonathan ist ein Bild von einem jungen Mann, der geht, obwohl die Masse gleichgültig ist. David ist ein Beispiel für einen jungen Mann, der geht, obwohl der Rest in Angst erstarrt ist. Das sind beides große Ereignisse. Jeder wäre gern dabei gewesen. Ja? Bei David und Goliath, da hat die Luft gebrannt. Da war richtig was los. Aber jetzt haben wir eine Geschichte gelesen. Da fragt man sich, warum steht die in der Bibel? Da geht es um so ein Vorgartenbeet. Wir sind heute an so ein paar Kleinspattenanlagen vorbeigefahren, Kleingartenspattenanlagen oder wie das heißt. Die sind alle schwer am Schaffen, die Gärtner. Und hier ist der Schammah und der hatte für seine Familie ein kleines Feld und da hatten sie Linsen drauf angebaut. Linsen scheinen damals so ein Grundnahrungsmittel gewesen zu sein, jedenfalls das, was die Schrift hier mit Linsen wiedergibt. Wer verkauft sein Erstgeburtsrecht für Linsen? Der Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht für Linsen. Der Barsilai bringt den David, als er aus der Schlacht gegen seinen Sohn zurückkommt, Linsen als Geschenk, als Gabe, damit sie davon leben konnten. Es war etwas ganz Normales. Man könnte heute übersetzen, das war einfach Mutters Kartoffelacker. Und da kommen die Philister. Und diese Mutter, die hat vielleicht viele Söhne gehabt. Und als sie die Philister gesehen haben, dann sind die alle stiften gegangen. Aber einer, eben einer, und einer ganz alleine, ist Schamar. Der sagt, nö, das ist mein Erbteil. Da stelle ich mich drauf. Auch wenn da ein paar Linsen kaputt gehen bei, aber ich werde das verteidigen. Und er macht das. Und Gott macht da nicht viel Aufhebens von. Gott schreibt einfach nur, da stellte er sich mitten auf das Stück und rettete es und schlug die Philister und der Herr schaffte eine große Rettung. Das ist doch eine Geschichte, die passt total in unsere Zeit. Also bis Toni mal gegen einen Goliath kämpft, das dauert eine ganze Weile, denke ich mal. Und dann denken wir als Kinder oder als Jugendliche, naja, bis so eine großen Sachen passieren, das passiert in meinem Leben überhaupt nicht. So ein Ding wie bei Jonathan, der die ganzen Philister geschlagen hat. Oder der David, der den Goliath geschlagen hat, das werde ich nie erleben. Oh, ich weiß es nicht, was du alles noch erleben wirst. Aber so eine kleinen Geschichten, so eine ganz kleinen Geschichten, die passieren vielleicht jede Woche in deinem Leben. Und Gott schreibt extra so eine Geschichte auf, damit wir Mut bekommen, für Kleinigkeiten zu kämpfen. Und der Schammer ist uns einfach ein Ansporn dafür. Es gibt einen sehr schönen Vers in Sacharja 4, den wollen wir dazu mal lesen. Da heißt es in Vers 10, denn wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Den Zettel habe ich mal eines Morgens auf meinem Schreibtisch vorgefunden und habe mich sehr darüber gefreut. Wir sind ja doch, vor allen Dingen wir Männer, meistens darauf raus, irgendwas Großes zu stemmen. Ja? Wir wollen irgendwas schaffen, was sichtbar ist, was jeder wahrnimmt. Und dann denken wir, die kleinen Sachen, die keiner merkt, dafür zu kämpfen, das lohnt sich überhaupt nicht. Vielleicht fällt irgendwann mal in deiner Klasse eine Bemerkung, Gott gibt es überhaupt nicht. Da brauchst du nicht rumstreiten, aber du kannst zumindest sagen, das finde ich komisch, ich bete jeden Abend zu ihm. Und er hat schon meine Gebete erhört. Warum nicht mal für einen kleinen Kartoffelacker in der Klasse kämpfen? Für die ganz kleinen Dinge, die jeder von euch erlebt. Und ich möchte euch Mut machen, nicht auf andere zu warten. Ihr werdet lange warten können. Vielleicht habt ihr sogar einen guten Freund, wo ihr sagt, also wenn der mitkommt, dann gehe ich auch. Und nur weil der nicht kommt, dann gehst du auch nicht. Mach nicht den Fehler. Wenn es um deinen geistlichen Kartoffelacker geht, dann stell dich drauf und verteidige ihn. Lass dir das doch nicht nehmen. Das, was du längst in Besitz genommen hast, das, was dir gehört, lass dir das nicht wegnehmen durch irgendeinen Handstreich. Ich weiß, dass für viele von euch Internet ein Riesenproblem darstellt. Und wenn ihr im Internet auf die falschen Seiten geratet, dann lasst ihr euch einiges berauben. Ihr verliert einfach was. Ihr gebt eure Kartoffelacker, eure Linsenbeete, gebt ihr preis. Das, was ihr mit dem Herrn erlebt habt, wird unbrauchbar. Deswegen stellt euch einfach drauf. Und wenn das Ding für euch zu einer unerträglichen Last wird, dann zieht den Stecker. Das ist damit gemeint, wenn der Herr sagt, wenn dein rechtes Auge dich ärgert, dann reiß es aus. Schammer macht das. Schammer stellt sich drauf. Und ich finde, also ich habe mir das oft bildlich vorgestellt. Das sind ganz viele Linsenbeete. Alle zerlatscht von den Philistern. Alle zertreten. Und einer, der bleibt einfach stehen. Der ist hartnäckig. Ich finde das so bemerkenswert. Und wir leben in einer Zeit, wo so viele Menschen ihre Fahne in den Wind stellen. Sie reden einfach was mit. Und auch viele Christen reden irgendwas mit. Warum nicht mal den Mut haben und sagen, nein, es steht in der Bibel anders. Heute ist das Thema Homosexualität in der Christenheit ein diskutiertes Thema. Nicht in der Welt, sondern in der Christenheit. Und wir überlegen uns dann schon ganz lange, ob wir uns deutlich dazu artikulieren. Wir sind jetzt dabei, im Verlag ein Buch herauszubringen. Und da habe ich mich doch wirklich bei dem Gedanken ertappt. Naja, Klaus, was ist denn jetzt, wenn dir was passiert, wenn du das Buch rausbringst? Das ist nicht erlaubt, der Gedanke. Wenn es Gottes Wahrheit ist, müssen wir es doch sagen. Und wir sagen es nicht, um anzuklagen, sondern wir sagen es, um den Menschen zu sagen, wie sie glücklich miteinander leben können. Wir sind doch die Glückspilze hier auf der Erde als Christen, weil wir wissen, wie wir miteinander leben müssen. Und die anderen wissen es nicht mehr. Und wir machen uns einfach schuldig, wenn wir es ihnen nicht sagen, wie es gut geht. Wir lassen uns so oft in eine Defensivhaltung drängen als Christen, dass wir immer denken, naja, also wir sind mal lieber leiser. Nein, ich meine damit nicht, dass wir auf die Straße gehen müssen. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, können wir doch laut und deutlich sagen, wie Gott es sagt und wie es gut ist, wie es wirklich funktioniert. Und wir haben sehr gute und sehr überzeugende Argumente. Jetzt kommen wir zu zwei Kindern, damit die letzten Kinder wieder aufwachen. Zuerst ein Mädchen, 2. Könige 5. Von diesen beiden Kindern wissen wir die Namen nicht. Das kann dir auch passieren. Du machst irgendwas und hinterher vergessen sie doch glatt, deinen Namen zu erwähnen. Sei nicht traurig. In der Bibel gibt es jetzt zwei Geschichten von zwei Kindern. Da hat uns Gott den Namen nicht mitgeteilt. Es ist einfach nicht wichtig. Aber es war wichtig, dass das Kind im richtigen Moment an der richtigen Stelle war. 2. Könige 5, Vers 1. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben. Und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Und sie war vor der Frau Naamans. Das war also so eine Art Haushaltshilfe. Und sie sprach zu ihrer Herrin, ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der zu Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz heilen. Das ist wieder so eine unglaubliche Geschichte. Wie kommt dieses Mädchen dazu, so etwas zu sagen? Hast du das jemals erlebt? Wir haben kein Beispiel im Alten Testament, dass ein Mensch vom Aussatz geheilt wurde bis dorthin. Kein Name wird uns genannt. Und dieses Mädchen befand sich in einer sehr bedauernswerten Situation. Ein Mädchen wird entführt. Sie schläft nicht mehr zu Hause, nicht in ihrem Kinderzimmer. Sie erfährt vielleicht Gewalt, vielleicht auch nicht. Hier klingt das ziemlich brav. Auf jeden Fall hat man ihr Gewalt angetan, indem man sie aus ihrer Familie rausgerissen hat. Das habe ich noch nie erlebt. Und ihr auch nicht. Und als dieser Naaman krank wird, todkrank wird, dann wäre meine erste Reaktion gewesen, als klein Elvira oder was weiß ich, wie sie hieß, ich hätte mir die Hände gerieben und hätte gesagt, das ist die Strafe Gottes, das geschieht ihm recht. Warum entführt er mich auch? Das ist ganz klar. Er wird sterben. Das ist die Strafe, weil er sich an einem Volk vergriffen hat, was Gottes Volk ist. Oder? Das wäre die erste Reaktion gewesen. Das macht sie überhaupt nicht. Das setzt voraus, dass dieses Mädchen diesen Leuten vergeben haben muss. Und vielleicht hat sie viel Gutes jetzt erlebt in dem Haus. Gehe ich von aus, dass sie anständig waren zu ihr, fair waren. Aber das hat nichts daran geändert, dass dieses Mädchen nicht abends in ihr Bett gehen konnte, wo sie bisher geschlafen hat. Sie war in einem anderen Land. Und dann sagt sie etwas, was so ein Glaubensbeweis ist. Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der zu Samaria wohnt. Dann würde er ihn von seinem Aussatz heilen. Was für ein Glauben. Ein Mädchen, ach, Pauline hätte man noch nehmen können. Noch eine Pauline. Aber ich lasse dich in Ruhe. Fühlt euch doch einfach alle angesprochen. Ihr seid irgendwo in einer Situation, wo man euch vielleicht schlecht behandelt hat, wo ihr auf Rache sinnen könntet, aber ihr habt als erstes vergeben. Das ist so etwas Großartiges, dass wir als Christen vergeben können. Und dann könnt ihr für die Leute, die eigentlich eure Feinde sind, einen guten Rat geben. Und dieses Mädchen macht genau das. Sie sagt du zu ihrer Herrin, ich kenne da einen und er kann meinen Herrn vom Aussatz heilen. Das hätte ja eigentlich ihr den Kopf kosten können, oder? Was denkst du, Pauline? War sie sich denn sicher, dass er geheilt wird? Was wäre denn passiert, wenn der Naaman eben nicht in den Jordan gestiegen wäre und nicht geheilt worden wäre und er wäre nach Hause gekommen? Also ich habe den Eindruck, die waren damals nicht so zimperlich, Ob sie die kleinen Mädchen nur gleich umgebracht hätten, das weiß ich nicht, aber sie hat so einen Glauben gehabt und so ein Gottvertrauen gehabt, dass sie so überzeugend auf den Naaman gewirkt hat, der immerhin ihr Chef war, der Vorsteher des Hauses und auch noch General, dass der gesagt hat, okay, weil du Mädchen das gesagt hast, deswegen werde ich gehen. Weil du das gesagt hast. Wir kennen keinen Namen. Es war kein Ausschuss. Es war nicht eine Masse, die das Recht bei sich hatte, sondern es war ein Mädchen. Und die kann einem anderen sagen, wo es lang geht. Jetzt kommen wir zu den Jungen. Den kennt ihr wahrscheinlich schon alle. In Johannes 6, da ist die Speisung der großen Volksmenge. Und da heißt es in Vers 5, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, auf das diese essen? Dies sagte er aber, ihn zu versuchen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, auf das ein jeder etwas Weniges bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon, Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat, aber was ist das unter so viele? Jesus aber sprach, macht, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, es lagerten sich nun die Männer an Zahl bei 5000, Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, gleicherweise auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, auf dass nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten. Das Mädchen, das hatte das Problem, dass es zumindest noch reden musste. Das fällt schon mal vielen Kindern schwer. Vielen Erwachsenen auch. Jetzt könntest du sagen, das ist nicht mein Ding. Ich kann nicht reden. Und wenn dann so ein General vor mir steht, dann kann ich schon gar nicht reden. Habe ich wieder eine Lösung für dich, Moritz. Es kann sein, dass Gott dich in eine Situation führt, wo du noch nicht mal reden musst. Das ist doch schön, ja? Jungs sind manchmal so ein bisschen verklemmt, können nicht reden. Der Junge hat 5 Brote und 2 Fische. Und es gibt die tollsten Theorien, warum er sie hatte und wofür er sie hatte und warum er sie mit dahin gebracht hat. Die können wir einfach mal alle vergessen. Er hatte sie einfach mal bei sich. Und jetzt steht der Herr Jesus vor ihm und er ist der Herr über alles. Und deswegen steht hier auch nicht, dass der Herr Jesus artig fragte, Clemens, darf ich deine Brote haben, sondern er nahm sie. Er hat einfach das Recht dazu. Aber der Junge, der hat sich gefreut, da bin ich ganz sicher. Der hat gemerkt, dass dieser Jesus eine ganz außergewöhnliche Person ist. Und als dann dieser Jesus zu ihm kam und zeigt auf die Brote und auf die Fische, dann hat er sie ihm gerne gegeben. Und da hat er gedacht, jetzt bin ich ja doch mal gespannt, was jetzt passiert. Oder er hat vielleicht gedacht, dass mein bisschen Kram, was ich so mithabe, dass das dazu dienen darf, dass eine ganze Volksmenge satt wird. Das ist doch erstaunlich. Und der Herr Jesus nimmt jetzt die 5 Brote und die 2 Fische und teilt sie aus. Und die Leute werden gesättigt. Mir ist aufgefallen beim Lesen der Evangelien, dass der Herr Jesus ganz selten so eine Knallwunder macht, ja, wo er sagt, zack, und dann ist irgendwas da. Überhaupt nicht. Als er Steuern zahlen muss, dann sagt er zu Petrus, so gehst du mal angeln, dann holst du den Fisch raus, dann machst du das Maul auf, dann holst du die Münze raus, dann bezahlst du bitte meine Steuern. Da sagt man sich, na, warum so ein umständliches Prozedere? Hätte er doch anders machen. Zack, hier ist das Geld, nimm's, fertig. Oder bei der Volksmenge, zack, Tische voll, fertig. Nein. Ich sage immer, Gott macht keine Zackwunder, sondern Gott nimmt das, was du hast. Und seien es nur, ja, gerade noch eine Packung Tempotaschentücher in der Hosentasche und sonst nichts. Da kann Gott ein Wunder draus machen. Aber er nimmt das, was du hast. Und damals der Knabe, Moritz, der hatte 5 Brote und 2 Fische. Du hast vielleicht ein Fahrrad oder 2 oder was weiß ich. Und Gott nimmt die Dinge, die du hast als Kind und macht etwas daraus. Aber er will eben, David, dass du es ihm gibst. Ja, das ist der Punkt. Wir haben so eine Verkrampfung manchmal in den Händen, ja. Vor allen Dingen wir Älteren auch so, beim Portemonnaie vor allen Dingen. Das ist immer ein Krampf, ja. Und ehe wir dann krampflösende Mittel einnehmen und das, sich das löst, dass wir das Portemonnaie aufkriegen. Das ist immer ein harter Kampf. Das kann ich euch sagen. Und Gott sorgt dafür, vielleicht auch bei so einer Konferenz, dass er uns mal krampflösende Mittel verabreicht. Dass sich die Krämpfe lösen und damit wir das, was wir haben, ihm geben können. Und dann kann er etwas Großes daraus machen. Einer plus Gott ergibt eine Mehrheit. Das ist so. Jetzt möchte ich zum Ende kommen. Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Das hoffen die Kinder wahrscheinlich. Ich mache jetzt Schluss. Das darf ich gar nicht. Wir haben gebetet, dass wir etwas von dem Herrn Jesus sehen wollen. Wir haben bis jetzt gesehen, wie der Herr Jesus in 5 Menschen gewirkt hat. Aber ich möchte eigentlich jetzt auf den Höhepunkt kommen und vom Herrn Jesus selbst reden. Der Herr Jesus ist das Paradebeispiel dafür, dass einer alleine geht. Und wir wollen einfach mal nur einige Verse aus den Evangelien lesen. Wir beginnen bei Matthäus 14, Vers 23. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg besonders, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er da selbst allein. Markus 6, Vers 47. Und als es Abend geworden, war das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Lukas 9, Vers 18. Und es geschah, als er allein betete, waren die Jünger bei ihm. Das klingt so ein bisschen wie ein Widerspruch, aber es bedeutet eigentlich, dass der Herr Jesus alleine betete und dann die Jünger zu ihm kamen. Johannes 6, Vers 15. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, auf dass sie ihn zum König machten, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. In Matthäus 26 heißt es, dass man ihn ergriffen hat und die Jünger flohen alle. Wenn wir über die Tatsache reden, dass einer alleine etwas tut, dann steht der Herr Jesus ganz alleine da. Es gibt Jonathan, es gibt Schammer, es gibt Davids, es gibt Jungs und es gibt Mädchen. Und das sind Vorbilder für uns, dass wir gehen. Und nicht warten, bis alle mitkommen, sondern dass wir einfach den Mut haben, zu gehen. Aber unvergleichlich mit diesen ganzen Menschen, die gehorsam waren und gegangen sind, ist der Herr Jesus einer, der ganz alleine gegangen ist. Ihm konnte niemand folgen. Ihn hat auch niemand getröstet. Und vielleicht können wir diesen Vers noch lesen aus Johannes 2, Vers 24, er hat auch niemand gehabt, dem er sich anvertrauen konnte. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht bedurfte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Wenn wir über Einsamkeit reden, über Alleinsein und über die Tatsache, dass einer alleine eine Initiative ergreift, dann steht der Herr Jesus ganz groß vor uns. Er ist alleine gegangen, Manne, für dich und für mich. Und dafür hat er in Kauf genommen, allein zu sein. Unverstanden. Ich finde das erschütternd, dieses Wort aus Johannes 2, dass er, das ist für mich fast ein bisschen Resignation, dass er sagt, ich werde mich ihnen nicht anvertrauen. Sie werden mir sowieso nicht glauben. Sie werden mir immer wieder etwas Falsches unterstellen. Er vertraute sich ihnen nicht an, weil er wusste, was in den Menschen war. Das ist doch das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Es gibt Leute, die klagen heute schon mal über Mobbing. Die sind auf der Arbeit und die werden gemobbt. Es werden ihnen Dinge unterstellt, die sie vielleicht nicht tun. Und das ist ganz schrecklich. Wenn du dann niemand hast, der dich noch ein bisschen versteht, dann kannst du sehr mutlos werden. Aber der Herr Jesus war auf der Erde und es hat ihn niemand verstanden. Er hat dann im Matthäus-Evangelium angefangen, über seine Leiden zu reden. Und das ist überhaupt nicht auf Reaktionen gestoßen. Im Gegenteil, man hat sich gestritten, wer der Größte ist. Man hat es nicht verstanden. Und vielleicht können wir noch einen Vers lesen aus Psalm 142, Vers 4 in der alten Übersetzung. Schaue zur Rechten und sieh, ich habe ja niemand, der mich erkennt. Verloren ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Niemand. Ich finde das eine ganz schreckliche Einsamkeit. Und in dieser Einsamkeit ist der Herr Jesus alleine ans Kreuz gegangen. Und trotzdem gilt auch bei ihm, dass er alleine den größten Sieg davon getragen hat. Und das macht uns doch den Herrn Jesus so liebenswert. Deswegen ist er ja auch unser Herr. Deswegen ermutigen wir die Kinder, geht bitte mit dem Herrn Jesus. Damit meine ich nicht so ein unverbindliches Hinterherlatschen, sondern bindet euch an diese Person. Macht sie einfach zur Grundlage eures Lebens. Das ist sinnvoll. Das hat mich sehr beschäftigt. Vielleicht können wir noch einen Vers lesen aus dem Prediger. Da gibt es diese Geschichte von dem Mann, der eine ganze Stadt rettet. Es war eine kleine Stadt, Prediger 9, Vers 14. Und wenige Männer waren darin. Und wieder sie kam ein großer König. Und er umzingelte sie und baute große Belagerungsberge wider sie. Und es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit rettete. Einer alleine. Warum betone ich das immer wieder? Ich möchte gerne, dass du von dieser Konferenz nach Hause fährst und dass du verstehst, Gott hat einen echten Anspruch an mein Leben. Du sollst jetzt nicht durch die Wand und dann voran. Nein, du sollst mit Gott leben. Aber du sollst einfach mal ehrlich Gott die Frage stellen, Gott, was willst du eigentlich von mir? Soll ich gehen? Ich fand das so beeindruckend vor einiger Zeit, dass wir junge Leute kennengelernt und verabschiedet haben, mit denen wir lange Zeit zusammengelebt haben. Und plötzlich haben sie gesagt, ja, wir möchten gehen. Okay, sie gehen in die Mission. Das ist eine große Sache. Es geht mir gar nicht darum, dass heute oder morgen Abend hier keiner mehr zur Konferenz kommt, weil inzwischen alle in die Mission gegangen sind. Das wäre auch nicht schlecht, aber wäre ungewöhnlich. Es geht einfach darum, dass wir auch unsere Arbeiten als kleine Schamas erledigen, unsere Kartoffelacker verteidigen zu Hause. Dass wir das, was wir haben, einfach geben. Kinder haben zum Beispiel immer ein echtes Gottvertrauen. Und wenn die erleben, dass ihre Kinder im Glauben anfangen zu wackeln, dann können die ja mal am Hosenbein zupfen und einfach zum Papa sagen, Papa, wie wäre es denn mal, wenn wir beten würden? Dafür kriegst du keine Schläge. Im Gegenteil. Höchstens ein unverständiges Lächeln oder Verlegenes. Ihr Kinder und ihr junge Leute, ihr habt so gewaltige Fähigkeiten und so gewaltige Gaben. Verplempert die bitte nicht, sondern stellt die einfach in den Dienst des Herrn und seid euch bewusst und sicher, dass einer plus Gott eine Mehrheit ist. Und das beste Beispiel ist für uns unser Herr. Er ist alleine gekommen, alleine über die Erde gegangen, alleine ans Kreuz gegangen, alleine auferstanden. Und das Großartige ist jetzt, dass er diese Freude nicht alleine für sich behält, sondern sie mit uns teilt. Für die vor ihm liegende Freude hat er das Kreuz erduldet. So einen gnädigen Herrn haben wir. Er könnte auch sagen, pass auf, den ganzen Stress habe ich alleine gehabt. Jetzt werde ich auch die ganze Ehre alleine haben. Nein, das Werk hat er alleine vollbracht. Die Freude teilt er mit uns. Das finde ich so schön. Ich möchte zum Schluss noch einen Vers lesen mit uns aus Johannes 21. Und das einfach als Motto dieses Abends euch mit nach Hause geben. Eine Unterhaltung, die der Herr Jesus mit Petrus führt. Johannes 21, Vers 21. Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach.